Lichtspielhaus, der Filmpodcast.
Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Kai und mit mir am Start sind wieder Mauritz und Chris. Hallo Jungs.
Hallo und ein frohes neues Jahr.
Ja, auch von mir.
Genau, ja, an alle, die wieder fleißig reingeklickt haben, von meiner Seite auch ein frohes neues Jahr. Ich würde sagen, wir freuen uns alle, euch wieder willkommen zu heißen zu einer etwas besonderen Folge von Lichtspielhaus, der Filmpodcast. Nämlich haben wir uns überlegt, dass wir jetzt gleich zu Jahresanfang 2023 ins neue Podcast-Jahr starten mit einem Jahresrückblick, unserem persönlichen Jahresrückblick, auf das Kinojahr 2022.
Oder das Filmjahr, wir haben ja auch ein paar Streaming-Filme drin.
Ja, das ist natürlich richtig, genau. Aber ja, wir haben uns alle ein paar Filme herausgesucht, die im 2022 released wurden, ob jetzt im Kino oder auf Streaming-Plattformen. Genau, über die wir jetzt einfach ein bisschen quatschen wollen, noch mal ein bisschen Revue passieren lassen wollen, was uns da besonders im Gedächtnis geblieben ist. Und genau, freuen uns, wenn vielleicht der ein oder andere von euch da auch den ein oder anderen Film wiedererkennt und vielleicht sagt, hey, den fand ich auch richtig klasse oder katastrophal oder so. Ja, in diesem Sinne, denke ich, haben wir eine spannende Folge vor uns, oder? Wie seht ihr das, Jungs?
Oder auch noch die ein oder andere Empfehlung mitkriegt von einem Film, der vielleicht unterm Radar gelaufen ist in diesem Jahr. Ja, und wir reden natürlich auch über die großen Enttäuschungen und so weiter. Ja, ich freue mich drauf. Es wird großartig.
Auf jeden Fall.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also man soll ja auch eigentlich nicht immer zurückgucken. Ich glaube aber in diesem Kontext darf man das gerne mal. Und ja, ich bin sehr gespannt auf eure Eindrücke, weil ich ja öfter mal so eher die älteren Filme gucke und bei den aktuellen ja oft nicht so dabei bin. Aber dieses Jahr war ich, glaube ich, recht oft im Kino, muss man sagen, öfter als sonst. Und zwar nämlich auch erst recht neulich bei einem der größten Releases dieses Filmjahres 2022. Da waren wir gemeinsam drin, zumindest Chris, du und ich. Hat den natürlich nachgeholt, und zwar der neue Avatar, Avatar 2, Der Weg des Wassers, Way of Water, der ja weltweit ziemlich eingeschlagen ist. Ne?
Ja, das kann man sagen.
Ich habe vorhin noch mal geguckt, der kratzt jetzt so an den 1,6 Milliarden schon. Also lange wurde ja gedacht, dass Top Gun Maverick, den wir natürlich auch in unserem Podcast schon mal behandelt haben, in diesem Jahr oder im letzten Jahr besser gesagt, der erfolgreichste Film des Jahres wird, aber er wurde jetzt von Avatar tatsächlich überholt.
Und
ja, man, überraschend ja, oder auch nicht? Was sagt er?
Ja, aber man muss sich ja, also was ich überraschend finde, ist, dass man sich ja vorstellen muss, dass ja Avatar Way of Water jetzt auch wirklich noch nicht so lange im Kino ist. Also der ist ja jetzt lange noch nicht dabei, schon wieder outgefaced zu werden, sondern ist ja, ich würde sagen, relativ aktuell noch. Und dass der jetzt Top Gun 2 so schnell überholt, hätte ich jetzt in Anbetracht der 13-jährigen Pause seit dem ersten Teil eigentlich nicht gedacht.
Ich war auch ziemlich überrascht, also gerade als der angekündigt, ich weiß noch damals, als der erste Teil rauskam, wurde schon damals gesagt, ja, es wird auch Fortsetzung geben, aber erst in vielen, vielen Jahren. Und dann habe ich auch damals schon gedacht, ja gut, in den Jahren wird das Interesse dann nachlassen. Und als er dann angekündigt wurde, dachte ich auch so, ja, ganz nett, aber ich weiß ja nicht, ob da jetzt so die Riesennachfrage war. Gerade ja auch mit diesem 3D-Feature, was ja eigentlich auch schon wieder so ein bisschen aus dem Kino eigentlich verschwunden ist, größtenteils. Aber ja, war ich doch überrascht, dass dann der Film dann doch so groß wurde, ne? Mhm. Und gerade der erste Teil wird ja von vielen mittlerweile auch so ein bisschen als, als so 3D-Demo angesehen sozusagen, ne? Da sollte man damals so ein bisschen diese 3D-Technik ein bisschen pushen und so, und ich weiß, dass ich damals im Kino, natürlich war man da auch deutlich jünger, richtig viel Spaß hatte. Ich habe mir das letztens noch mal ganz normal in 2D angeguckt auf dem Fernseher. Und ich muss sagen, der hat doch auch noch ziemlich viel Spaß gemacht. Ne? Er sieht zwar tatsächlich jetzt ziemlich genau aus wie ein heutiges PlayStation 5-Spiel oder so ein PC-Spiel, ne? So ein bisschen. Aber die Animationen und so, die sind doch ganz gut gealtert, ne? Muss man sagen. Und auch die Story, klar, ne? Verdient jetzt keinen Literaturpreis, aber die war doch fesselnd im ersten Teil. Also auch dieses ganze Artwork mit wie die Tierwelt und der Planet da gestaltet worden ist und auch wie die Basis der Menschen oder ihre Geräte designt wurden und so. Ich finde, man kann Avatar schon dafür loben, dass sie schon irgendwie, also an Kreativität schon viel investiert haben. Und deswegen dieser Vorwurf von wegen hier, das ist dann so ein, damals so ein 3D-Cash-Grab gewesen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen unfair, wenn man das vorwirft.
Das ist ja nur Pocahontas.
Nee, so. Ja, oder der mit dem Wolf tanzt, mit Aliens ja. Nur. Also ich kann mich da auf jeden Fall nur anschließen, dass ich den ersten Teil damals, als er im Kino kam, wirklich, wirklich überragend fand und ein großer Fan war. Ich denke, das hat aber auch zu tun mit dem Alter, in dem wir waren, als der rauskam. Dann so als ja junge Jugendliche war man da einfach sehr begeistert von, oder zumindest ging es mir so. Und ich hatte sehr positive Erinnerungen an den. Und das war auch so ein bisschen einfach das ultimative Kinoerlebnis damals, fand ich, mit dem 3D, was ja da wirklich revolutionär war irgendwie. Und dementsprechend hatte ich schon eigentlich mega Bock, als der zweite Teil jetzt angekündigt wurde. Ja, weil ich einfach Lust hatte auf so ein richtiges Blockbuster-Kinoerlebnis. Genau, das war so meine Erwartungshaltung an den zweiten Teil jetzt. Und gerade wo jetzt so viel Zeit vergangen ist, war ich dann auch neugierig, wieder in diese Welt von Pandora zurückzukehren und so. Ja, ich glaube, das erstmal soweit zu meiner Geschichte mit dem ersten Teil und meiner Erwartungshaltung zum zweiten. Chris, wie war das denn bei dir?
Ja, ich glaube, ich habe eigentlich einen ganz interessanten Vergleich direkt. Mir ist nämlich das so vorgekommen mit Avatar wie die Anfänge des Kinos. Zu Anfang des Kinos, Anfang des 20. Jahrhunderts und Ende des 19. Jahrhunderts waren ja Kinovorführungen, das waren ja nur wirklich so 1- bis 2-minütige Filme, manchmal auch nur wenige Sekunden, die dort gezeigt worden sind. Und das war ja eigentlich wie so ein Zirkus-Event. Das war ja eine richtige, ja eher ein Erlebnis, als dass man wirklich jetzt was Narratives erwartet hat. Und es gibt ja diese Geschichte, ob sie wahr ist oder nicht, ich würde sagen eine Legende über den, an der ersten Filme, die tatsächlich dann im Kino gezeigt wurden, Ankunft eines Zuges in La Ciotat, wo einfach nur ein Zug gezeigt wird, der an einem Bahnhof ankommt, und die Menschen damals, die im Kino saßen, wirklich so Angst davor hatten, dass sie aufgesprungen sind vor ihren Sitzen, weil sie sowas halt nicht kannten, dass man so etwas auf Film gebannt hat eben. Und ich finde, das schließt sich so ein bisschen an. Ich kann mich nämlich gut erinnern, im ersten Avatar, als dann diese Blüten da so lang geflogen sind, die so von dem Baum abgefallen sind und so, von diesem Lebensbaum, dann hat man wirklich so danach gegriffen, weil man dachte, scheiße, die sind jetzt hier so im Raum. Man hatte sich einfach gar nicht so da rein versetzt in diese 3D-Technik. Das war irgendwie so was ganz Neues. So eine Magie, die es heutzutage ja natürlich dann auch, nachdem man jetzt auch 90.000 Filme in 3D geguckt hat, bei denen sich das auch ganz häufig gar nicht gelohnt hat, natürlich irgendwie verpufft ist. Also mittlerweile, wenn man die Wahl hat, oder zumindest geht es mir so, gucke ich einen Film 2D oder 3D, gucke ich ihn meistens eher in 2D. Bei Avatar ist das ja nicht so. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt in großen Cineplexen 2D-Vorstellungen davon gibt. Also den gucken ja auch irgendwie alle in 3D. Und das geht wieder so ein bisschen zurück, finde ich, zu dem, ja, Erlebniskino, wie es am Anfang war.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ja.
Ich war so noch als Kind da, das kann man wirklich wie 3D vor, ist man wirklich mit dabei. Wenn man das, finde ich, als Erwachsener guckt, dann merkt man schon, okay, es sind im Grunde sozusagen so 3-4 Papierebenen, ne, wie so ein Papiertheater, was müssen quasi Sachen vor und zurückgeschoben werden. Und was mich auch sehr daran anstrengt, ist, dass es auch irgendwie auch deutlich verschwommener alles ist, ne, und klarer. Ja, oder ich hätte vielleicht die Brille mal putzen müssen. Nee, aber der Effekt hat sich schon gelohnt auf jeden Fall. Aber ich weiß auch noch, dass man als Kind damals richtig vom Hocker gehauen wurde davon. Ne?
Ja, schöne.
Was ich an, bei dir anschließen wollte, Kai, du hast ja gerade angesprochen, dass man da wirklich in diese Welt eintaucht.
Ja.
Und da muss man sagen, das war im ersten unglaublich und das klingt auch dem zweiten wunderbar, dass er eine Welt aufbaut, also dieser Planet Pandora, von dem Sounddesign, wie der aussieht, wie die Welt da eben wirkt. Das zieht einen wirklich so in den Bann, dass ich auch, als ich das Kino verließ, noch so wirklich so 5, 6, 7 Minuten gebraucht habe, um sozusagen wieder in der richtigen Welt anzukommen. Ja, ich war dann noch kurz auf der Toilette und stand da und ich war so ein bisschen, ja, nicht wie benommen, aber ich habe erst gebraucht, um mich wieder so ein bisschen in unsere Welt einzufinden. Dann, das war schon krass.
Mhm. Ja, auf jeden Fall schöner kinogeschichtlicher Exkurs, den Chris da gemacht hat und die Parallele zugezogen hat. Also ich würde sagen, dann fahren wir jetzt einfach mal fort. Maurits, du hast ja jetzt schon so ein bisschen angefangen mit unseren Eindrücken zu Avatar The Way of Water.
Mhm. Aber also, vielleicht zuerst mal die Handlungen beschreiben, Maurits. Genau. Kannst du ja auch gerne mal machen.
Oh ja, auf jeden Fall.
Schnell gemacht.
Ich oder was?
Ja.
Ja. Genau, im Grunde geht's ja, schließt ja an den ersten Teil direkt an, lässt dann natürlich ein paar Jahre vergehen und mittlerweile hat der Jake Sully, der seinen menschlichen Körper verlassen hat und jetzt komplett bei den Na'vi lebt, also dem blauen Volk, um das es geht, hat eine Familie gegründet und sein alter Widersacher oder ein alter Widersacher von ihm taucht ja doch auf und sinnt auf Rache. Und um seine Familie zu schützen, verlässt er dann das Dschungel-Waldgebiet und zieht zu einem Wasserstamm, wo er dann Obdach findet mit seiner Familie. Und das, da lernen sie dann erstmal die Wasserwelt kennen, doch es dauert nicht lange, bis da auch weitere Gefahren drohen. Und ja, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Wenn ich jetzt wichtige Faktoren vergessen habe, dann bitte korrigiert mich. Nee. Da muss man ganz klar sagen, also dem ersten Teil wurde ja schon vorgeworfen, dass die Handlung jetzt, wie gesagt, keine Preise gewinnt. Aber wie gesagt, ich habe den nochmal neu geguckt und ich fand den trotzdem unterhaltsam und spannend. Dieser Twist mit dem, er ist schwankt zwischen Mensch und diesem Na'vi-Wesen und langsam gibt's da so eine richtige Entwicklung. Und im zweiten, muss man sagen, wurde das nochmal zurückgefahren. Also die Handlung ist wirklich eher so Machwerk, um halt diese Welt da sozusagen zu zeigen. Es gibt ja auch wirklich lange Szenen, wie die einfach nur im Wasser da sich fortbewegen, was auch wunderschön ist. Nur klar, auf der Handlungsebene selber passiert jetzt dafür, dass der Film über 3 Stunden dauert, jetzt nicht unglaublich viel. Ne? Also es gab wirklich so eine Phase nach 1,5 Stunden, wo ich mich im Kino gefragt habe, okay, aber wo geht's denn jetzt hin? Also wenn du nach 90 Minuten noch nicht genau weißt, ja, aber also was ist jetzt eigentlich der Konflikt, die Handlung so? Das ist natürlich dann irgendwie schwierig, ne? Es gab auch, muss man sagen, diese Unterwasserszenen waren so entspannt, dass ich manchmal fast ja nicht weggedöst wäre, aber die in einen wirklich in eine so entspannende Lage versetzen, dass man wirklich dem Film ja teilweise nur schwer folgen konnte, fand ich. Aber ja, wie seht ihr das denn, Jungs?
Ja, also ja. Ja, Chris, möchtest du anfangen oder?
Bei dir ist ja das jetzt noch nicht so lange her. Du hast ja den Film jetzt zum Stand unserer Aufnahme erst vor 4 Tagen gesehen.
Ja, genau, richtig, ja.
Ja, ich habe ihn ja mit Mauro zusammen im Kino gesehen und ich habe das auf jeden Fall ähnlich erlebt. Die Handlung war mir eigentlich tatsächlich auch relativ egal zu der meisten Zeit des Films. Aber ich finde, dass der Film, was ja auch beeindruckend ist, es trotzdem schafft, obwohl er eigentlich ja relativ wenig, also ich weiß nicht, ob er wenig erzählt. Er erzählt ja schon eine sehr lange Geschichte. Er führt ja auch viele Charaktere ein, die dann natürlich auch erstmal alle etabliert werden müssen. Allein gibt's ja schon 5 Kinder, wenn man jetzt den Tarzan-Jungen dann auch mitnimmt. Trotzdem ist der Film ja durchaus kurzweilig. Also ich finde, die 3 Stunden, 10 Minuten haben sich definitiv nicht so lange angefühlt, meiner Meinung nach.
Das stimmt schon. Nee, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie groß da die Sachen auffallen, die mir negativ aufgefallen sind, sondern ja, man muss einfach, finde ich, bei diesem Film klar trennen zwischen dem Kinoerlebnis und dem Film sozusagen als Produkt, ne? Ja. Als künstlerisches Machwerk, genau. Also die Optik steht im Film ganz klar im Vordergrund und was man da im Kino erlebt, habe ich noch nie vorher gesehen und das ist wirklich unglaublich. Also diese Aufnahmen, die wirken schärfer und teilweise auch ja irgendwie realistischer als das wahre Leben. Ne? Im Eisens gibt es ja diesen, ne, das sind ja glaube ich 48 Frames pro Sekunde oder so in dieser höchsten Qualität, wie der Film läuft. Und die Bewegungen sind so flüssig, dass, also ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Es ist einfach ein unglaubliches Schauerlebnis gewesen. Und da bin ich mir, das ist wirklich, man sagt das ja oft so, hey, den Film muss man im Kino gesehen haben, aber wenn das bei einem Film wirklich zutrifft, dann da, weil ich habe die Befürchtung, dass der auf dem Fernseher zu Hause oder auf dem Handy oder so natürlich sehr, sehr viel Magie einbüßt. Ne?
Auf dem iPod Nano, da sollte man den gucken. Ja, ich steige dann jetzt mal einfach ein mit meinen Eindrücken zu Avatar 2.
Ja,
also ich schließe mich zuerst einmal euch definitiv an. Das ist natürlich so audiovisuell, wie man so schon sagt, ein großartiges Spektakel ist. Und ja, also muss man ja nicht zu sagen, was die Effekte angeht und so, ist es ja, also ist der Film ja über jede Kritik erhaben so. Ja, aber ich hatte auf jeden Fall, ich war mit einem anderen guten Freund im Kino und es war tatsächlich so, der Freund hatte eine sehr starke Meinung zu dem Film und mir ging das danach, unmittelbar nach dem Kinobesuch auch so. Das hat sich aber jetzt schon wieder so ein bisschen abgeschwächt. Also eigentlich waren wir beide eher oder ziemlich enttäuscht nach dem Kinobesuch, weil ich doch fand, also ja, ich fand, man hat dem Film schon die Länge angemerkt, weil ich mich halt einfach teilweise gefragt habe bei so bestimmten Handlungssträngen, als die Unterwasserwelt und so dann so vorgestellt wurde da, habe ich mich dann schon gefragt, ja gut, was ist jetzt irgendwie der Fokus letztendlich? Also wie weit ufert das jetzt aus? Man hört dann teilweise eine Stunde nichts mehr von dem Konflikt, der am Anfang etabliert wird irgendwie. Und ja, ich habe letztens noch mal über die Feiertage Der Pate, die ganze Trilogie, geschaut. Und da würde ich jetzt die Parallele ziehen und sagen, bei Filmen von einer ähnlichen Laufzeit ist es bei Der Pate einfach ganz anders, das Pacing und so, dass die Zeit viel schneller vergeht. Also unter diesem Eindruck fand ich jetzt Avatar 2 schon sehr langatmig auf jeden Fall. Obwohl ich es natürlich generell auch gut finde, wenn Filme sich Zeit nehmen, so. Eigentlich finde ich das ganz gut. Ja, wobei das, ja, weiß ich nicht. Also das war so ein Eindruck, den ich hatte. Und was mich wirklich, also was mir wirklich nicht so gut gefallen hat auch, war, dass ich so die Handlung und so die Ideologie dahinter, da hat ja auch unser gutes Vorbild und unser Idol Wolfgang M. Schmidt auch in seiner Kritik und Analyse schon einiges zu gesagt, dass ich das doch, also ich fand es wirklich sehr stumpf teilweise und sehr blöd einfach. Ja, und ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass ich eben den ersten Teil so als, sag ich mal, als Jugendlicher oder als Kind gesehen habe, ob das da auch schon so war irgendwie. Aber teilweise, wenn dann diese Sätze da waren mit, ja, das ist eben, was der Vater macht, er beschützt halt die Familie und so, habe ich mir dann schon gedacht, ach ja, komm. Also ich fand es dann einfach sehr so in die Fresse, in diesem außerirdischen Szenario, so diese nukleare Familie da darzustellen und so dieses kleinbürgerliche Familienideal in diese Welt zu transportieren. Das hat, also das fand ich wirklich dann zu stupid einfach teilweise so. Ich hätte das dann einfach gerne runtergeschraubt, hätte ich jetzt den Film gemacht so und dann andere Fokusse gesetzt irgendwie. Dann fand ich die weiblichen Figuren, fand ich eigentlich übertrieben, also fand ich blöd geschrieben einfach, weil die irgendwie immer, also immer sehr hilflos waren oder irgendwie nur besorgt, aber dann auch so das Vorankommen oder die Hilfe behindert haben durch ihre Besorgnis oder auch irgendwie misstrauisch waren gegenüber Neuankömmlingen und die Männer mussten das dann immer so regeln und so einleiten. Ja, das fand ich auch mit der Figur von Neytiri, also Jakes Frau, die ja im ersten Teil irgendwie ja, ihm so ein bisschen überlegen ist auch da in der Lebensweise und ihn eigentlich so mit dem Zuschauer in diese Welt einführt. Ja, die fand ich irgendwie sehr abgeflacht jetzt in diesem Teil. Und das waren so Sachen, die mich gestört haben. Genau, soweit erstmal. Ja, soweit erstmal. Ich habe noch ein paar andere Gedanken gleich, aber ihr könnt ja erstmal reagieren jetzt, genau. Ja.
Ist gar nicht, wo man jetzt da anfangen soll. Also ich würde gerne Chrissy einmal kurz zuvorkommen und zuerst sagen, dass der Vergleich mit dem Paten vielleicht ein bisschen sehr unfair ist.
Und
ich glaube, dass es auch viele Menschen gibt, die, also ich finde den Paten auch toll, aber da jetzt zu sagen, dass da die Zeit wie im Flug vergeht, ich glaube, mit der Meinung bist du relativ in der Unterzahl, weil natürlich du dieses Genre auch so liebst. Aber dass der jetzt, der ist, finde ich, auch schwer, auch wenn es ein toller Film ist, ne? Ich weiß aber, was du meinst. Also dadurch, dass die Handlung so viel plätschert, fühlt sich der Film wirklich noch, also einfach auch wirklich sehr lang an. Aber ich bin doch eher bei Chrissy, weil es so viel zu sehen gab, dass man das jetzt nicht als Langeweile bezeichnen kann, weil du halt immer, also weil jede Szene halt so viel zu bieten hat fürs Auge, ne?
Ja, okay, da kann ich mitgehen auf jeden Fall. Aber für mich war das dann eher so ein bisschen, man wird jetzt so erschlagen von so Visuellem und eigentlich passiert aber nichts Substanzvolles in der Zeit, so nichts Gehaltvolles. Ja,
das auf jeden Fall.
Aber an der Stelle finde ich diesen Videospielvergleich wieder ganz interessant, weil ich bin ja jetzt nicht so der große Zocker, aber es gibt ja auch einige Videospiele, die jetzt nicht unbedingt aufgrund der Handlung toll sind, sondern eben aufgrund der Welt, in die man eintauchen kann.
Ja.
Und ein bisschen hat mich das dann daran erinnert in diesem Film, weil ich fand einfach diese Welt, in die man eben geworfen wurde, fand ich einfach toll, dort praktisch Zeit zu verbringen. Und dementsprechend fand ich es nicht langweilig, zumal ja auch die Charaktere sehr, sehr viel Neues entdecken, eben auch in den ganzen Unterwasserszenen und so. Und man ja irgendwie auch so das Gefühl kriegt, dass dieser Planet, also das, was im ersten Teil gezeigt wurde, noch nicht mal im Ansatz alles ist, was dieser Planet einem so zu bieten hat. Da ja. fand ich die Unterwasserszenen toll. Was ich noch ganz kurz eine Sache noch zu dem familiären Ding. Das finde ich sehr interessant. Das war mir bisher noch nicht aufgefallen, aber es ist ein sehr guter Punkt. Ich finde, da sieht man so ein bisschen auch diese Disneyfizierung. Ich meine, das ist ja jetzt ein 20th Century Fox Film, aber die wurden ja von Disney aufgekauft. Also als der erste Teil produziert wurde, gehörten sie noch nicht zu Disney, jetzt aber schon. Und ich finde ganz interessant, wie Disney ja eigentlich wirklich überall diese Familienideologie, sage ich mal, reinbringen will. Also das hatten wir ja bei Star Wars zum Beispiel jetzt auch extrem stark in der Trilogie. Und das finde ich ganz interessant, dieser Punkt. Der war mir noch gar nicht so aufgefallen, aber hat sicherlich seine Berechtigung.
Also würdest du zumindest auch mitgehen und sagen, du stellst es da auch fest, was ich jetzt beschrieben habe?
Ja, okay. Auf jeden Fall.
Ja. Vielleicht kann man das damit irgendwie sozusagen erklären, dass der Jake ist ja selber sozusagen eigentlich auch ein Mensch und mit menschlichen Werten aufgewachsen und so. Aber ich finde, man merkt schon, dass diese sozusagen gebürtigen Navi einen irgendwie anderen Bezug zu ihren Kindern haben. Ne? Also klar wird da auch immer merkt man auch, dass das Familien sind, aber die haben halt irgendwie natürlich ganz andere soziale Ordnung und so, ne? Das merkt man dann schon. Aber ich finde auf jeden Fall spannend, eben wie Chris das beschreibt, dass man eben diese Welt einfach sozusagen kennenlernt. Und das macht einfach natürlich auch sehr schlau, ne? Weil im ersten Teil bist du ja mit Jake der Mensch, der den Planeten sozusagen entdeckt. Das ist ja diese klasse Fish-out-of-Water-Prinzip, ne? Nur dass diesmal halt der Fisch im Water ist sozusagen. Also, ne, ihr wisst ja, wie ich das meine. Auch im zweiten ist ja so, dass er sich im Dschungel super auskennt, da so ein super Guerillakämpfer ist, aber dann plötzlich im Wasser, wie seine Kinder, auch erstmal so ein bisschen hilflos ist. Aber ich sehe total, was ihr meint, genau. Also auch wenn man natürlich viel kritisieren kann, ich fand zum Beispiel auch den Humor ziemlich, ziemlich mies. Und da gab es auch im Kino so einige Szenen, wo der ganze Saal gelacht hat, wo ich auch dachte, hä?
Ja, ja.
Das war jetzt schon Humor. Nein, aber ich finde auch, wie du schon sagtest, die Handlung gewinnt keinen Oscar und du musst natürlich auch sagen, dass es auch eher so ein Familienfilm ist oder so ein Film, der jedem gefallen soll, ne?
Ja.
Und auch, wie gesagt, wenn man da viele Punkte finden kann, die man kritisieren kann, täuscht das nicht darüber hinweg, dass das Kinoerlebnis an sich trotzdem also sehr, sehr stark war und auf jeden Fall einen beeindruckt hat. Ne?
Ich würde dann gerne noch, dann können wir es auch abhaken, dann jetzt noch ein paar abschließende Sätze verlieren dazu.
Ja. Eine Sache wollte ich gerade noch mal einwerfen. Ich habe jetzt mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Also im Prinzip ist das ja auch so eine Marktentscheidung, sag ich mal, so diese Familie dort aufzubauen. Es macht halt einfach Sinn, ne? Du hast halt jetzt für jeden potenziellen Zuschauer irgendwie eine Figur, mit der man sich identifizieren kann in diesem Film, ne? Egal, welche Altersklasse man jetzt ist oder in welcher Lebenssituation man ist, man hat ja immer jemanden, mit dem man da irgendwie sich identifizieren kann, mit dem man bonden kann, ob es jetzt das ganz kleine Mädchen ist, eben die ganz jungen Zuschauer, oder dann halt eher der Teenager, der ein bisschen raufboldiger unterwegs ist. Also von daher macht das ja schon Sinn, so diese Familie damit reinzunehmen.
Eigentlich fehlt nur noch so ein Opa.
Ne? Ja, das stimmt, ja.
Ja, die will man nicht mehr ins Kino locken. Die
nee, genau.
Sind nicht aber mehr eben, die werberelevante Zielgruppe, ja.
Genau. Ja, wie du schon sagtest, Chris, ne, du merkst auf jeden Fall in dem Film an, dass er zeigt, welches Potenzial die Marke noch hat, ne? Weil ich finde, du merkst auch, dass natürlich dieser Film einen möglichen dritten Teil, der ja auch schon bestätigt ist, schon sehr vorbereitet, ne? Also.
Ja, es sind auch schon 4 und 5 bestätigt.
Also, ach, krass, wo ja. ich jetzt gerne nochmal einsteigen würde, ist, dass ich, also ich finde, ich hätte mir einfach gerne gewünscht, dass man in dieser außerirdischen, andersartigen Welt dann vielleicht auch irgendwie ganz andere Formen des Zusammenlebens und der kulturellen Interaktion, sag ich mal, sieht, so, das hätte mich vielleicht dann noch mehr in diese Welt immersed. Nichtsdestotrotz fand ich genau das, was Mauritz gesagt hat, das finde ich dann auch logisch und habe ich mir auch nach dem Film gedacht, Jake Sully ist ja ein menschlicher und also ein Mensch und ja auch ein Marine, also ein Soldat, also ergibt es ja schon Sinn, dass er mit seiner Sozialisierung eben ja diese Art von Familienbild da führen will und erzeugen möchte. Genau, ich hätte mir gewünscht, dass es jetzt so weniger propagiert wird, so offensiv im Film, aber das haben wir ja besprochen jetzt. Was ich positiv finde und bewundernswert finde von James Cameron und so bei dem Franchise Avatar auch, ist dass auch einfach die Dreharbeiten, wie die da ablaufen. Ich habe mir da jetzt mal so mehrere YouTube-Shorts angeguckt. Ja, dass da ja auch einfach mit diesen CGI-Anzügen unter Wasser gedreht wurde und Sigourney Weaver ja wohl auch irgendwie da einen Rekord im Atemanhalten gebrochen hat am Filmset. Das finde ich sehr beeindruckend, dass da trotz obwohl es so ein CGI-Spektakel ist, dass da einfach real trotzdem in dieser Form gedreht wird. Und ich finde es auch beeindruckend, dass James Cameron da so committed ist, da so ein neues Science-Fiction-Franchise zu schaffen, dass er jetzt wirklich, wie Chris schon gesagt hat, 4 und 5 jetzt auch schon grünes Licht gegeben wurde und ja irgendwie Avatar 3 auch schon komplett abgedreht wurde und ja, da ja die Planungen schon sehr konkret sind für Filme, die ja jetzt ganz weit entfernt sind noch, also 4 und 5, wir sind jetzt beim zweiten so. Das finde ich irgendwie ganz beeindruckend. Und was ich auch gut finde daran, ist, dass man mal wieder so ein Blockbuster-Franchise hat, was viele Leute ins Kino lockt, was halt wirklich original und neu ist, weil Star Wars, ne, sind alles immer Fortsetzungen von Bekanntem. Wir haben das ja auch schon häufig kritisiert, dass ja viele Filme nur noch irgendwie Sequels sind oder Franchise-Filme. Und ich finde, so aus so einer Sci-Fi-Perspektive, so das ganze Worldbuilding so und das Ökosystem von dieser Avatar-Welt, also sehr faszinierend und sehr begeisterungswürdig. Genau.
Ja, auch die Musik war auch überragend, fand ich. Also sehr, sehr stimmig.
Ja, ich fand die Musik nicht so stark in dem Film.
Auch.
Also ich fand im ersten Teil den Score von James Horner, den fand ich gut.
Ja.
Ich finde hier, der war relativ. Also für mich war der so Standard, also ist mir jetzt gar nichts hängen geblieben.
Überragend nicht, aber ich fand den schon sehr passend, also gut auf jeden Fall.
Und ich mag ja auch The Weeknd, aber ich verstehe überhaupt nicht, warum Blockbuster heutzutage dann immer noch so einen Song im Abspann haben, der nichts mit dem Film zu tun hat.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
Das ist immer noch so mal so eine zusätzliche Werbeplattform, habe ich das Gefühl, die sie dann den Künstlern bieten.
Ja.
Also das ist irgendwie Quatsch. Ich finde allerdings, wo du jetzt das gerade gesagt hast, das ist natürlich jetzt ein Unterschied, es ist ja auch eine Fortsetzung, aber ein Unterschied zu den anderen Sachen ist,
genau. Dass
es ja immer noch James Cameron ist, der das alles macht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ein Studio sich dieses Produkt schnappt und sagt, wir melken das jetzt bis zum geht nicht mehr. Es ist ja immer noch der Originalschöpfer, der das fortsetzt. Und das ist ja eigentlich eine coole Sache.
Ja, auch, das ist wohl richtig, ja.
Auch wenn ich jetzt wirklich nicht weiß, wo die anderen Teile noch hinwollen, weil dieser Grundkonflikt, ich habe überhaupt nicht verstanden und ich glaube, das ist sogar mein größter Kritikpunkt am Film, warum sie diesen blöden 0815 Antagonisten nochmal wiedergeholt haben.
Ja.
Das war für mich komplett sinnlos.
Ja, das fand ich auch ein Kritikpunkt.
Also ich muss sagen, ich
und
mag
er ist ja den. Noch nicht, er ist ja immer noch nicht weg.
Fand ich den schon ziemlich cool. Und
echt?
Ja,
ich finde, das ist so dieser Standard Army-Typ, der halt, ja, toxisch maskulin unterwegs ist und deswegen jede persönliche Niederlage direkt in Gewalt umwandeln muss.
Ja, aber meistens sind diese Army-toxischen Typen ja die Helden und nicht die Gegner im Film.
Ja, finde ich jetzt nicht. Ja.
Denk da mal drüber nach. Ja, also ich fand auch wirklich so den Schurken mit der ganzen Handlung, das fand ich wirklich eher enttäuschend. Aber ja, haben wir ja jetzt uns zur Genüge drüber ausgetauscht, denke ich.
Ja, ich dachte auch, dass diese Chefin von diesem von dieser neuen Stadt, die die da bauen, ich dachte erst, das wäre die neue Schurke.
Ja, die gespielt wird von der grandiosen Edie Falco, die auch in einer grandiosen Serie die Rolle der Carmella Soprano spielt an dieser Stelle nochmal. Da bin ich ja fast aus dem Stuhl gekippt im Kino, als ich das gesehen habe.
Ja, gut.
Ich glaub, klar, war's so der Einzige.
Ziehen wir mal weiter, oder?
Ja, würde ich sagen, ne?
Ja, abschließend nochmal, wie würdet ihr den Film bewerten?
Boah, schwierig. Also nach dem Kino habe ich wirklich gedacht, das war aber sicherlich auch geschuldet, dass ich eben mit diesem guten Freund war, der den also wirklich abgrundtief scheiße fand. Hätte ich jetzt gesagt, so 3 von 10 oder 4.
Boah, ach.
Ja, das ist aber hart, aber wie gesagt, das hat sich schon so ein bisschen oder deutlich jetzt abgeflacht nochmal. Also ich würde jetzt sagen, eine stabile 6 von 10. Im Kino,
das ist aber
im Kino,
gut nochmal hochgegangen.
Ja, im Kino kann man den auf jeden Fall enjoyen für das Spektakel so und letztendlich finde ich das dann auch vertretbar, den so als Hollywood-Blockbuster sich anzugucken und sich so berieseln und unterhalten zu lassen. Aber ich sehe halt jetzt überhaupt nicht, dass ich mir den jemals nochmal angucken werde, so.
Nee. Ja, ich auch nicht. Also 6 von 10, da wäre ich auf jeden Fall auch dabei. Das Kino, also wenn man das Kinoerlebnis an sich bewerten würde, dann würde ich sagen 8 von 10.
Ja.
Weil das einfach ein richtig geiles Kinoerlebnis ist, aber wenn man jetzt so den Film an sich nimmt, bleibt da jetzt nicht mehr so viel hängen und auch wirklich nichts, worüber man jetzt noch sonderlich nachdenkt. Ja, also und wie gesagt, ich würde ihn zu Hause mir auch nicht angucken. Also von daher als Film 6 von 10, aber das Kinoerlebnis an sich, das kann ich nur empfehlen, sagen wir mal so.
Ja, ich würde mich Christophers Worten 1:1 anschließen. Genauso hätte ich es auch gesagt.
Ja, cool, da sind wir uns doch sehr einig.
Ja.
Dann würde ich mal sagen...
Mal gucken, ob wir uns auch einig sind bei den besten, schlechtesten, enttäuschten Filmen des Jahres.
Ja, ganz genau.
Also einen Film, wo ich auch sage, den musste man dieses Jahr unbedingt im Kino gucken, weil er zu Hause wahrscheinlich, also auch noch gut ist, aber nicht ganz so brachial ist, der auch gerade schon eben angesprochene Top Gun Maverick, den wir ja zu dritt waren.
Ja.
Der hat mich, muss ich sagen, kalt erwischt. Ich war kein Riesenfan, oder was heißt kein Fan, hab mit der Marke vorher nichts zu tun gehabt. Bin ja ein großer Feind dieser klassischen Army-Patrioten, Army, würde man sagen, Marke, die es ja in vielen Filmen gibt irgendwie, aber der erste hatte schon Charme, als ich mir den angeguckt habe, ohne große Erwartung, und der zweite im Kino, das war schon echt stark, ne?
Auf jeden Fall, ja, also da war ich auch eher, jetzt verglichen mit Avatar 2, eher positiv überrascht eigentlich, ja.
Ja. Ja, also da wurde ja ein riesen Brimborium drum gemacht. Also der taucht ja jetzt auch wirklich in vielen besten Listen auch von YouTubern und so auf und ist auch in den Top 100 bei IMDb. Also da muss ich sagen, so stark fand ich den tatsächlich nicht. Da ist da auch nichts hängen geblieben bei mir. Und jetzt neben der Action und natürlich dieser Szene am Anfang mit dem Mach 10, die ist natürlich sehr eindrucksvoll. Aber ansonsten auch die Handlung, die war mir ja, wie wir auch schon in der Folge zu Genüge besprochen haben, viel zu klischeehaft insgesamt.
Klar.
Ja, das ist jetzt kein Film, den ich so als Highlight des Jahres herausstellen würde.
Aber Moritz, würdest du jetzt sagen, das war ein Highlight des Jahres für dich? War das jetzt deine Überleitung?
Ich wollte damit nur überleiten, weil ich das auch so ein Film habe, wo ich sage, okay, der ist im Kino wirklich nochmal deutlich besser.
Mhm.
Ja. Jahreshighlight, also ist halt die Frage, wie man das definiert. Der hat mich also, wie gesagt, überrascht. Vielleicht ist er mir deswegen so im Gedächtnis geblieben. Ich habe damit nicht gerechnet, dass er mir so gut gefallen würde. Ich hätte mir den auch nicht nochmal angucken wahrscheinlich, aber ich fand, das kann man schon als Jahreshighlight durchaus bezeichnen, auf jeden Fall.
Ja, und es ist ja auch schön, dass du jetzt einen ausgewählt hast, über den wir hier schon im Podcast gesprochen haben und den wir auch zusammen gesehen haben. Nochmal vielleicht der Callback auf...
Das wird noch öfter passieren heute, weil das Ding ist halt, ich habe ja schon erzählt, meine Filme sind eher so die älteren, Und in aktuelle Filme gehe ich eigentlich meistens nur mit euch rein.
Mhm.
Das wird sich heute noch ein paar Mal doppeln, ja.
Kai, also, dann hau doch mal raus, was war für dich denn noch so ein Jahreshighlight?
Ja, neben Top Gun Maverick, den ich jetzt sonst auch erwähnt hätte, aber auch in so einem chilligen Entertainment-Kontext, habe ich noch einen anderen Film, der mir sehr, sehr doll im Gedächtnis geblieben ist, der auch ein tolles Blockbuster Ereignis für mich war im Kino, aber den ich mir jetzt im Gegensatz zu unseren zwei bisher besprochenen Filmen auch durchaus nochmal zu Hause anschauen würde und den wir auch im Podcast besprochen haben. Ihr ahnt es vielleicht, das war für mich The Batman von Matt Reeves, den wir ja in unserer Februar- oder vielleicht war es Anfang März-Folge besprochen haben. Ja, weil der hat einfach mich, also es ist ja auch so ein klassischer Blockbuster, sag ich mal, so ein Superheldenfilm mit einem der bekanntesten Superhelden überhaupt. Und der war ja auch sehr lang und so. Aber der hat mich einfach vollends gefesselt damals im Kino. Und ich bin ja wirklich großer Batman-Film, haben wir ja auch schon drüber gesprochen in unserer Batman-Themenfolge. Ja, also das war wirklich für mich so ein bisschen so die Erfüllung eines Fanfiction-Traums, so mit der Art der Darstellung von Batman und Gotham City und so. Ja, und der hat mich einfach damals total begeistert im Kino. Und ja, den würde ich mir auf jeden Fall nochmal geben. Und das war schon für mich ein Jahreshighlight 2022.
Ja, 100%. Den habe ich auch im Kino geliebt. Bin ja wie du, haben wir auch schon besprochen, riesiger Batman-Fan. Fand den Look toll, dass der Robert Pattinson da meine Frisur nachahmt, hat mich sehr geschmeichelt, Der Bösewicht war nice. Und ja, wo wir eben gerade noch bei so einem Thema Kinoerlebnisse waren, also die Szene mit dem Batmobil war auf jeden Fall eins der heftigsten Erlebnisse, die ich im Kino hatte. Also mein ganzer Sitz hat vibriert, das war unglaublich. Also
ja, das war wirklich
brutal. Das war geisteskrank.
Ja, das stimmt.
Die wirkt aber auch, ich habe mir den auch nochmal angesehen, dann in einem, ich sage mal, kleineren Kino.
Ach, okay, tatsächlich, ja.
Ja, habe ich auch zweimal im Kino gesehen, ja. Und da wirkte die auch nochmal gut. Also die wirkt sicherlich auch zu Hause sehr krass, die Szene. Auch wenn das natürlich in diesem, waren wir im iSense oder im IMAX?
Ich war nur im CineStar, ich habe den auch mit zwei anderen Freunden geguckt.
Okay, jedenfalls, das war natürlich sehr heftig, ja. Also auch für mich eines der Jahreshighlights in meiner Top 10 ist er auf dem vierten Platz. Also auf jeden Fall auch ein Film, den man sich sicherlich noch häufiger angucken kann. Und im Gegensatz zu dem ganzen Marvel-Kram wirklich auch mal eine richtig tolle, richtig tolle Geschichte für sich. Also auch wenn man jetzt Batman rausnehmen würde und man sagen würde, und das ist so ein bisschen auch ein Kriterium immer für mich, ob jetzt ein Superheldenfilm funktioniert, nimm die Hauptfigur raus, wenn das jetzt nicht Batman wäre, sondern einfach halt ein normaler Detektiv, sag ich mal, einfach nur ein gebrochener Mann in einem Film Noir oder so, es wird trotzdem funktionieren.
Genau, das war halt das Schöne, dass er halt auch so viel Detektiv war. Wo du es gerade ansprichst, ich habe es ein bisschen genossen, also ich weiß, Schadenfreude ist keine wünschenswerte Eigenschaft, aber ich habe es richtig genossen, dass Marvel dieses Jahr so scheiße war. Also
ja, Marvel war dieses Jahr wirklich kacke und ich habe
es gab zwei Stück, drei oder?
Filme gesehen.
Ach krass, es gab krass. Ja Morbius, dann den Thor und
Morbius ist zwar und auch ein Marvel-Film, und den Doctor Strange,
ne? Aber der gehört nicht zum MCU, ne, Morbius?
Morbius ist kein MCU-Film. Ich muss sagen, Morbius ist wirklich, also
ach Digga, wer kommt denn da, wer blickt denn da durch, ey?
Morbius gehört zu diesem Venom-Filmen,
zu diesem Sony-Universum, ne?
Dieses Sony-Universum, das ja wirklich auch nochmal im Gegensatz zum MCU nochmal viel, viel mieser ist. Also das ist ja wirklich der Bodensatz. Das ist ja wirklich so, das Aua. Sind so Superheldenfilme, wie sie so 2003 gemacht worden sind.
Ja.
Also wirklich, das ist so katastrophal. Also Venom, den ersten Venom, der war schon dumm. Aber den konnte man noch einigermaßen genießen. Der war wirklich so unterhaltsam. Der zweite Venom ist eine absolute Katastrophe und wirklich hat mit Woody Harrelson als Antagonist die schlechteste Darstellung, glaube ich, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und auch mit der, ich weiß gar nicht mehr, wer die andere Antagonistin spielt, auf jeden Fall alles furchtbar. Und jetzt Morbius ist noch mal schlechter. Der ist wirklich, den kann man sich nur für die Memes angucken.
Ja, ja, die
der
Memes
Film ist sind, ein einziges Meme.
Aber die Memes sind richtig gut. Ja. Die sind sehr, sehr gut. Kennst du auch den Eminem-Soundtrack?
Ja, großartig.
Ja, großartig. Ja, auf jeden Fall, das MCU, da wäre ich jetzt auch wirklich gar nicht drauf zu sprechen gekommen dieses Jahr. Und das hat auch wirklich seit Jahren eigentlich keine Rolle mehr für mich gespielt. Also Respekt, Chris, dass du dir da echt noch manchmal die Sachen gibst, weil das ist für mich ciao, ist fertig für mich.
Ich bewundere auch total, dass du wirklich dir auch die Filme anguckst, wo du schon denkst, okay, die sind wahrscheinlich nicht ganz so gut, weil das mache ich zum Beispiel gar nicht. Also den einzigen Film aus diesem Jahr, wo ich gesagt habe, ey, der ist echt kacke, ist der neue Super-Hype-Film Glass Onion Knives Out Mystery Story. Ja. Keine Ahnung, Ableger. Der ja gerade, wie gesagt, durch die Decke geht, sozusagen das Weihnachtsthema war, so ähnlich, noch krasser eigentlich als Don't Look Up letztes Jahr.
Mhm.
Der neue Marvel sag ich schon, der neue Netflix-Film mit Daniel Craig als Detektiv, den viele gut finden. Und der erste Teil ist auch ganz toll, aber der zweite, alter Schwede, irre.
Ja,
hat mir nicht gefallen.
Kann ich mich nur anschließen, tatsächlich. Der gefällt vielen gut. Viele hatten ihn auch in ihrer Top-Liste drin. Er ist ja auch unglaublich gut besetzt mit Edward Norton, mit, wie angesprochen, Danny Craig, mit Dave Bautista, wenn man ihn jetzt als guten, also er ist ja kein guter Darsteller, aber immerhin ist er bekannt. Wer spielt denn noch mit, Maurits?
Ach, hier, diese Influencerin ist auch voll die bekannte Schauspielerin.
Ja.
Kate, oder, keine Ahnung, ist ja egal.
Kate Hudson?
Ja, genau.
Ja, genau, Kate Hudson.
Da geht's nämlich genau los, ne? Also, der hat wirklich tolle Darsteller, aber die zeigen's alle nicht. Also, alle Rollen, bis auf, Daniel Craig ist Blanc halt, sind nur so Karikaturen, so nur so Klischees. So
ja.
Es gibt die unsichere Politikerin, aber die auch, ne, dann gibt's den Proll, den Nerd und dieses alternde Model soll dafür den Humor sorgen. Und es ist so billig und so, es sind so langweilige und vor allem auch einfach nervige Figuren, dass ich den Film echt nicht so richtig genießen konnte.
Ja, ist richtig daneben, muss ich auch sagen. Das fand ich richtig schade, weil Knives Out 1 habe ich auch im Kino gesehen, war der letzte Film vor der Corona-Pandemie, den ich im Kino gesehen habe, ich glaube Januar 2020, den fand ich so toll. Es war so eine tolle Whodunit-Geschichte, so eine tolle Detektivgeschichte, die so richtig an diese alten Agatha Christie-Sachen erinnert hat, mit einem großartigen Daniel Craig, der richtig Spaß gemacht hat in der Rolle. Und auch mit Chris Evans, der auch mitgespielt hat, der mich total überrascht hat im ersten Film. Und auch die jetzt den Marilyn Monroe gespielt hat in Blond, Ana de Armas.
Ana de Armas, ja. Die war krass, ja.
Die natürlich auch super ist. Und also erster Film fantastisch,
die ganze Familie,
und der zweite hat mich echt enttäuscht auch, ja.
Ja, Wahnsinn. Genau,
der erste war auch schon teuer, aber da ist gerade okay, die haben zwar wenig Locations, aber die Gagen waren teuer, weil die Schauspieler liefern auch alle wirklich, die ganze Familie. Die spielen alle echt stark und auch eben glaubwürdig. Das sind einfach auch Charaktere, die auch mal ne zwei Seiten haben. Und das ist halt in dem neuen Teil gar nicht so. Ich habe nur gelesen, der hat ein riesen Budget. Ich dachte, das ist eine Detektivgeschichte. Was für ein Budget. Ja, aber der Film hat so viele gerade optische Sachen, die einfach nur, weiß auch nicht, was das sollte. Also so protzig und so drüber alles, dass ich das einfach nicht so richtig genießen konnte. Ne?
Ja, es ist
und der hat so viele, so viele Plotholes und also oh nein, hier ist ein Mord, aber wir können, die Polizei kann auch nicht kommen, weil der Steg, den kann man nur am Tag benutzen und so.
Ja,
halt's Maul, Alter, ehrlich.
Und was ich halt auch wirklich schade finde, also was mich halt auch wirklich genervt hat, ist, dass man ja bei diesen Detektivgeschichten, eigentlich denkt man ja, dass die clever inszeniert sind. Und ich finde, die besten Detektivgeschichten, ob es jetzt Thriller sind oder halt auch so etwas lustigere Detektivgeschichten, die haben damit zu tun, ob die Antagonisten, die sich das also ausgedacht haben, die müssen irgendwie auf einem Level sein mit dem Detektiv und dem Protagonisten.
Ja.
Und man muss auch da miträtseln können und das muss auch irgendwie eine gewisse Genialität haben, das Verbrechen, damit es Spaß macht. Und hier werden alle Plotholes damit begründet, dass man einfach sagt, der Täter ist dumm. Wirklich. Das ist, das wird wirklich so gesagt. Dann sagt Daniel Craig in der Auflösung so, ja, nö, der ist einfach dumm.
Das ist ein Idiot.
Ja, das ist ein Idiot. Das war's. Ja,
genau. Und im ersten Teil, du konntest wirklich mitraten und auf Details achten und so. Und wirklich was, du hast jetzt nicht mitermittelt, aber, ne, es gab so Sachen, okay, das wurde gerade schon gezeigt. Aber und jetzt in der zweite Teil, da hatte ich auch das Gefühl, da gab's auch Szenen, die werden dann später nochmal gezeigt, um zu zeigen, was wirklich passierte. Aber du hast die ganze Zeit gedacht, warte mal, ich habe die Szene gesehen und das war einfach anders. So, ja, die Szenen wurden einfach dann anders gezeigt. Also,
ja, es macht auch nicht keinen Sinn, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt.
Nee, ach, der ganze Film macht einfach, deswegen ist einfach ganz, ganz traurig irgendwie. Kann ich drüber. Wie, hast du schon Erfahrungswerte mit den beiden Filmen, Kai?
Ja, also um jetzt auch mal mich da in eurem Dialog einzuschalten, kann ich nur sagen, ich habe den ersten Film nicht gesehen, habe natürlich jetzt das Release von dem zweiten Teil mitbekommen, aber habe den jetzt auch nicht gesehen und kann deswegen überhaupt keine Meinung dazu abgeben. Aber es klingt ja jetzt so, ich habe jetzt euren Meinungen dazu entnommen, dass ich auf jeden Fall den ersten Teil dann doch noch nachholen sollte.
Ja, safe. Also die Kameraarbeit
das klingt, als würde mir das klingt, als würde mir das sehr gefallen. Dann mache ich das auf jeden Fall, denke ich, in näherer Zukunft noch. Ja, und den zweiten, vielleicht klemme ich mir den dann einfach direkt, ne? Das war ja sehr negativ alles von euch.
Und vor allem, also ich weiß, es sind auch nur, also man muss ja Meinungen anderer Menschen akzeptieren, aber dann war ich ein bisschen gucken, ne, was gibt Robert Hofmann, was gibt Cinema Strikes Back, die geben beide 8 Punkte und in den Kommentaren gab es Leute, die schreiben so, oh, der war noch besser als der erste. Ich habe gedacht, was?
Was? Ich hab's auch nicht verstanden.
Ich saß so fassungslos davor und ich habe das gedacht, wie können Chris und ich die einzigen sein, die das so sehen? Ich war total geschockt.
Unser guter Freund Julian sieht es auch so.
Ja, und Simon auch, liebe Grüße.
Die fanden den besser als den ersten?
Nee, die fanden den kacke.
Okay, ja gut, das ist ja dann schön. Liebe Grüße an Julian an der Stelle nochmal.
Ja, aber das heißt nicht, dass man die Marke sterben lassen sollte, weil die Grundidee mit diesem Daniel Craig als so suffisanten, modischen Detektiv, das ist schon eine coole Figur auf jeden Fall. Und auch so ein schöner Kontrast irgendwie zu diesem, ne, Daniel Craig verbinden ja viele hauptsächlich mit James Bond. Und die beiden Rollen sind so wirklich so grundverschieden, aber der hat so eine Souveränität auf der Leinwand, das macht schon Spaß auf jeden Fall.
Nur vielleicht einfach etwas weniger Blödelhumor da reinbringen.
Boah, der Humor war so Müll, ne? Alter Schwede.
Der war schon. Was mir gefallen hat, waren die Cameos. Alter.
Ja, die waren cool.
Also, Hugh Grant zum Beispiel hat einen großartigen Auftritt.
Okay.
Und was ganz Spannendes, Kai, der spielt halt zu Corona-Zeit, also zu Corona-Zeiten.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Und der nimmt so ganz oft, so ganz anstrengend Bezug darauf. Dann ist da ein Zoom-Meeting und dann hat er eine Maske. Und der bringt das so oft so rein und dann spielen die Among Us und so. Und ich habe gedacht, Bro, der Film kommt 2 Jahre zu spät. So.
Ja, und ich finde generell häufig diese Thematisierung von Corona so in Filmen auch relativ cringe einfach. Ne?
Das ist ganz mies.
Ja.
Ich glaube, da kommt ganz gut die Überleitung jetzt zum schlechtesten Film des Jahres, meiner Ansicht nach.
Ja, bitte.
Und zwar der Netflix-Release The Bubble.
Ja, von dem habe ich gehört.
Ein Film, der praktisch geht es um, der ist auch unglaublich besetzt. Und es geht praktisch um einen Cast, der sich zusammenfindet in der Pandemie, um eine Fortsetzung. Also die machen so eine Trash-Reihe und die müssen irgendwie Dinosaur Fight 6 oder so wollen die dann drehen. Und finden sich aber zusammen und haben dann eben ganz, ganz schwere Auflagen und finden sich dann nur in so einer Promi-Villa zusammen und der ganze Film soll CGI werden und so, aber halt dieser Hauptcast soll da zusammenkommen und dann infiziert sich einer und dann kommen wirklich alle blöden Corona-Witzchen, die man schon im März 2020 auf Facebook lesen konnte, kommen dann davor und du denkst dir wirklich, das kann ich mir nicht mehr geben. Das ist wirklich so unglaublich mies. Und Pedro Pascal spielt zum Beispiel mit David Duchovny. Es ist schon ein krasser Cast. Aber ich verstehe auch nicht, die ist von Judd Apatow, der ja eigentlich einige ganz passable Komödien gemacht hat. Zum Beispiel The King of Staten Island, der ganz gut sein soll. Jungfrau 40 männlich sucht, oder The 40-Year-Old Virgin, der sehr lustig ist mit,
Steve mit Carell. Steve Carell, ja.
Ja, aber boah, das war, ja, also den habe ich auch nicht durchgehalten, den Film. Also ich glaube, nach einer Stunde musste ich den abbrechen, es ging nicht mehr.
Oh, je, das
heißt,
klingt gar nicht gut.
Ich immer durch.
Das klingt gar nicht gut, ja.
Ja, also meine Enttäuschung, wie gesagt, würde ich fast schon Glass Onion nennen, aber ich blicke, was gab es denn noch so? Also, was so ganz gut war, habe ich auch schon wieder was vergessen, weil also Northman, wo wir auch gemeinsam drin waren, ne? So Northman.
Ja.
Habe ich ja nicht.
Im Nachhinein, warst du nicht dabei?
Nee, ich war nicht dabei. Nein.
Ach, krass, hätte ich gedacht. Da haben wir auch eine Folge drüber gemacht.
Ja, genau.
Im Nachhinein, war ganz cool, aber jetzt auch nichts, was für immer im Gedächtnis bleiben wird. Ja, kannst du noch irgendwelche Filme, die du noch nennen willst?
Boah, also so eine richtig krasse Enttäuschung, so einen richtig negativen jetzt habe ich, glaube ich, nicht. Nee.
Und positiv?
Ich hätte noch ein paar Enttäuschungen.
Dann machen wir noch ein paar Enttäuschungen. Ja, klar.
Okay. Ich habe nur noch mein Highlight überhaupt.
Ich habe auch noch ein Highlight. Aber ich glaube, wir haben wieder das gleiche, Moritz.
Wahrscheinlich.
Okay. Also, ich glaube, ich habe auch insgesamt ein paar mehr Filme gesehen in diesem Jahr als ihr.
Wahrscheinlich.
Von daher, also was mich noch enttäuscht hat, serientechnisch, ist natürlich die Ringe der Macht. Da haben wir ja auch eine ganze Folge drüber gemacht.
Ja, bei Serien wollen wir jetzt gar nicht anfangen, du. Dann sind wir morgen noch zugange.
Okay, dann lassen wir Serien raus.
Nein, nenn ruhig, alles gut.
So viele Serien habe ich jetzt auch nicht gesehen in diesem Jahr. Ja, aber 1899 übrigens da auch noch mal zu benennen, hat mich auch sehr enttäuscht.
Hatte ich sehr enttäuscht. Ich wollte die jetzt anfangen eigentlich, aber habe ja dann jetzt mitgekriegt, dass die ja jetzt eingestellt wurde. Und dann dachte ich mir so, ach nee, komm. Aber ich dachte eigentlich, das wäre sehr gut zumindest.
Nee.
Oh je, okay.
Ich verstehe nicht, warum die jetzt eingekürzt wurde, weil die ja auch
erfolgreich war eigentlich.
Erfolgreich war, so wie man das mitgekriegt hat.
Ja, ja.
Aber dadurch, dass sie jetzt nicht mehr fortgeführt wird, lohnt es sich gar nicht mehr, die zu gucken. Also, du wirst eigentlich die ganze Zeit hinter das nicht geführt. Am Ende gibt's ein Reveal, das einfach nur nervig ist. Und weil du denkst dir so, warum habe ich mir das jetzt überhaupt angeguckt? Und dann denkst du so, ja, okay, vielleicht kommt da noch mal was ganz interessant ist. Aber dadurch, dass die Serie jetzt nicht mehr fortgeführt wird, lohnt es sich absolut gar nicht, die zu gucken, meiner Meinung nach.
Ja, krass, aber dann klemme ich mir das auch. Da hatte ich aber eigentlich Lust drauf. Ja, vielen Dank für die Rückmeldung.
Ja, der Grundplot klingt ja eigentlich ganz spannend, die Grundidee.
Ja, ist es auch. Es ist ja auch von den Darkmachern, von daher hatte ich da große Hoffnungen, aber leider war das nix. Verliert sich leider zu sehr in 1000 falschen Fährten, die nirgendwo hinführen. Das ist ein bisschen nervig gewesen. Ja, die Marvel-Filme des Jahres, da wollte ich ja gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Thor, Love and Thunder. Ne, wir sprechen erst einmal ganz, es kam übrigens auch noch Black Panther 2 raus.
Ah ja.
Dieses Jahr. Stimmt.
Der Wakanda Forever. Aber wir fangen erstmal an bei Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Das war für mich eine große Enttäuschung. Ich hatte Bock auf den Film tatsächlich, weil der interessant aussah und weil der vor allem von Sam Raimi ist, der die Original-Spider-Man-Trilogie gemacht hat und auch die Evil Dead-Trilogie.
Mhm.
Diese Campy-Horrorfilme aus den 80ern. Aber das ist einfach nur enttäuschend gewesen, weil wenn man einen Film macht, einen Multiversumsfilm in diesem Jahr, ich komme, glaube ich, am Ende noch mal drauf zu sprechen, der wirklich mal so dreimal reindippt in so Möglichkeiten, die man vielleicht hätte, das ist schon echt enttäuschend. Also, und vor allem, was mich am meisten an dem Film genervt hat, ist, dass da der Punkt angekommen ist, wenn du die Serien nicht geguckt hast, verstehst du das MCU mittlerweile nicht mehr.
Mm.
Also, du musst eigentlich WandaVision geguckt haben, um diesen Film richtig nachvollziehen zu können.
Ja, das nervt natürlich.
Das ist natürlich zu viel Commitment dann, ja. Nee, das wird mich auch gar nicht mehr kicken dann, ja.
Es lohnt sich halt auch nicht mehr. Und von welchem Film ich noch mehr enttäuscht war Thor Love and Thunder, weil der Film ist wieder von Taika Waititi, der Thor 3 gemacht hat, den ich mochte tatsächlich. Finde ich eines der besseren MCU-Filme. Und er hat Christian Bale als Bösewicht. Was kann da falsch gehen? Das ist wirklich einer der schlechtesten MCU-Filme und das ist jetzt auch mal einer, wo sich alle einig sind, dass der Kacke ist, weil der einerseits eine richtig tragische Liebesgeschichte erzählen möchte und andererseits hat er die ganze Zeit Kackerhumor da drin, wo du dich wirklich fragst, wo sind wir hier gelandet? Ja. Also, ja. Das ist wirklich, ich weiß nicht, was die Zielgruppe sein soll, fand ich ganz, ganz, ganz mies.
Aber jetzt auch generell so den vierten Tor, ja, muss ich mir jetzt auch...
Wie gesagt, ich mochte den dritten Tor sehr.
Ja, hast du gesagt.
Aber mit der Trailer auch gereicht, um das nicht zu gucken.
Ich hab gar nicht, ich guck da noch nicht mal den Trailer zu. Aber ja, ist ja spannend auf jeden Fall. Wären das jetzt soweit deine Enttäuschungen?
Black Panther habe ich mir geklemmt, den neuen, weil das hatte einen sehr schlechten Beigeschmack für mich. Ich meine, der Hauptdarsteller ist gestorben und
jetzt machen
die natürlich noch einen Film und sagen natürlich, oh, wir machen jetzt hier das große Tribute, so wie bei Fast and Furious 7 zu Paul Walker. Und letzten Endes, nein, ihr wollt einfach nur Geld machen mit einem Menschen, der gestorben ist. Also jetzt mal ohne Scheiß. Wenn man da ein bisschen Pietät noch hätte, dann hätte man gesagt, okay, es gibt jetzt halt keinen Black Panther mehr.
Disney hat ja ethisch gar nichts richtig gemacht.
Deswegen habe ich mir den gespart und werde auch künftig vermutlich keine Marvel-Filme mehr mal ansehen. So.
Nee, genau. Ja, mit Blick auf die Uhr, wollen wir dann zu unseren Highlights noch kommen?
Ja, ich würde
eine da... Enttäuschung habe ich noch.
Oh, eine letzte. Noch eine. Okay.
Neben Filmen, die ich so ganz okay fand. Und zwar ein deutscher Film, auf den ich mich gefreut hatte, den ich auch im Kino gesehen habe tatsächlich, ist 1000 Zeilen.
Ach.
Ja, die Geschichte.
Wird, ey.
Die Geschichte von Klaas Relotius. Mhm. Ich meine, es ist halt ein Riesending gewesen und fand ich auch eine der spannendsten, sag ich mal, öffentlichen Medienfälle, die es so gab in den letzten 20 Jahren. Vor allem in Deutschland. Und was der Film draus macht, ist halt einfach nix. Also es ist einfach so eine Familienkomödie.
Ja, okay.
Also der ist okay. Ich finde den nicht so schlimm wie andere Leute, aber warum macht man dafür? Es ist eine Elias Ambarak Familienkomödie und dann gibt's halt Klaas Relotius, der Antagonist ist.
Also ist einfach hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben.
Weit hinter den Möglichkeiten, würde ich sagen.
Okay. Ja, gut, in Ordnung.
Und ganz witzig, wenn man hier bei IMDb drauf geht, steht da bei Stars Donald Trump ganz vorne.
Ja, ja.
Also bei denen, die mitspielen, kann ich mir nicht erklären, aber ist auch egal.
Ja, dann war er wohl da einfach ein großer Star. Nein, kann ich jetzt auch gar nichts zu sagen, aber danke für diesen Einblick in deine Enttäuschungen. Bitte. Ich würde jetzt mal ganz kurz weitermachen, weil mir doch gerade noch ein Serienhighlight eingefallen ist, worauf ich worüber ich gerne ein, zwei Sätze verlieren möchte, dann können wir auch sofort weitermachen. Bin ich da ganz unverhofft drüber gestolpert. Es geht dabei nämlich um eine ZDF-Serie, nämlich die Serie Neuland. Das hat mich total positiv überrascht. Ich fand es sehr, sehr spannend. Es geht da so um so deutsche Vorstadt-Idylle, sage ich mal, und so bürgerliche Familiensysteme und zeigt eigentlich da auf sehr spannende Art, was da so für Abgründe und für Charaktere und Schicksale hinterstehen, so ganz grob zusammengefasst. Genau, es gibt auch ein kleines Mysterium, ein Verschwinden einer Mutter aus diesem Elternumkreis. Genau, und es zeigt so die Interaktion der Kinder, die da in dem Ort alle eine Grundschule besuchen und wie so die Eltern zueinander interagieren. Und es hat sehr, sehr dreidimensionale, tolle, spannende Figuren und Protagonistinnen. Und das hat mich total begeistert. Ich fand es extrem spannend und ich fand es sehr cool und auch sehr realitätsnah. Also wer da irgendwie Lust drauf hat, Neuland in der ZDF-Mediathek, absolute Empfehlung. Es hat mich stellenweise ganz bisschen, das hat aber zum Ende sich wieder abgeflacht, mich ein bisschen an Twin Peaks erinnert. In dem Sinne, okay, mit dieser Kleinstadt-Idylle, wo so viele Abgründe hinterstehen. Ja, und dass manches auch so ein bisschen komisch war irgendwie. Ja, das ist dann so ein bisschen weggefallen. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, so ein differenzierter, spannender Einblick in so, in so eine gutbürgerliche Welt, sag ich mal.
Interessant. Ja. Ich habe nie von gehört, hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, aber danke für die Empfehlung.
Ja, bin ich auch wirklich drüber gestolpert einfach in der Mediathek. Also, aber ich, wie gesagt, mich hat's abgeholt. Ich fand's richtig nice.
Also ich glaube, serientechnisch kann ich für Mao jetzt auch noch mitsprechen. Da müssen wir jetzt auch nicht mehr drüber reden. Aber ich denke, House of the Dragon ist so unser Serienhighlight, oder?
Das war sehr stark, ja.
Ja.
Ja, nice.
Aber ihr habt auch noch ein Filmhighlight. Und ich denke, ich weiß schon, was kommt.
Ja, ich denke, das kann ich jetzt auch Mauritz einfach mal überlassen, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir das gleiche Film-Highlight ausgewählt haben.
Ja, genau. Also, du hast es schon richtig erraten. Natürlich geht es hier um Im Westen nichts Neues, der ja auch recht kürzlich erst rauskam. Wir haben auch eine sehr detaillierte Folge drüber aufgenommen.
Genau, eine Folge zu zweit. War ja auch noch eine ganz spannende Erfahrung, fand ich auch ganz schön so. Ja, wo wir da richtig ins Detail eingestiegen sind. Also ich fand es nicht schön, dass wir zu zweit aufgenommen haben in dieser Hinsicht, dass wir ohne Christa waren, aber es war auf jeden Fall eine coole Folge, Mauritz.
Ja, auf jeden Fall. Also für mich auf jeden Fall mit The Batman die klaren Highlights des Jahres. Und ich freue mich auch, dass der auch international so gut angekommen ist. Natürlich auch fürs deutsche Kino mal ganz schön.
Ja.
Und auch ein Stoff, der natürlich an ja Aktualität und Wichtigkeit nicht verliert.
Ja. Also für dich auf jeden Fall, denke ich, schon das absolute Highlight auch, ne? Weil du warst wirklich, wir haben ja da im Detail komplett drüber gesprochen, aber du warst ja wirklich total begeistert.
Also ich meine, wenn das eigene Lieblingsbuch halt verfilmt wird, natürlich hat das dann auch eine große Fallhöhe, aber ich war komplett fein damit, wie sie es gemacht haben und es war einfach, haben aber schon noch eigene Sachen mit reingebracht, die Hauptdarsteller Felix Kammerer und Albrecht Schuch spielen beide sehr, sehr, sehr stark auf. Und wie gesagt, ein ganz toller Film, den man nur jedem mal ans Herz legen kann, weil, genau, ist ja sogar Wolfgang M. Schmidts Film des Jahres geworden, hätte ich auch nicht gedacht.
Mhm.
Aber er sagt ja auch, dass das eigentlich so ein Film ist, den jeder mal geguckt haben muss, nur um halt ungefähr sich vorzustellen, wie es so damals halt gewesen ist, ne?
Ja, also ich kann mich da anschließen. Der hat mich wirklich sehr begeistert auch und auf jeden Fall eines der Film-Highlights des Jahres. Den haben wir ja du hast ihn im Kino geguckt, ich habe ihn im Home-Release nur geschaut. Aber dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen und wir haben da ja auch sehr ausführlich drüber berichtet und unsere Standpunkte und so da besprochen. Also absolut völlige Zustimmung.
Ja. Ich bin ein bisschen neidisch, dass du den im Kino gesehen hast, Mauritz, weil ich glaube, dass der da natürlich noch mal deutlich krasser wirkt als jetzt bei Netflix.
Mhm.
Aber das hat ja auch Wolfgang M. Schmidt in seiner Kritik, finde ich, ganz gut, oder vielleicht war es sogar in einem Top-10-Video, ganz gut auf den Punkt gebracht, dass ja auch Netflix dann dem ganzen größeres Publikum natürlich bietet. Also wenn der jetzt nur im Kino ausgewertet worden wäre, hätten ihn sicherlich nicht so viele Leute gesehen,
wie jetzt bei Netflix. Nee, dafür gehen viele nicht ins Kino, ja genau, das sehe ich genauso. Und man muss sagen, noch krasser als die Kinoerfahrung ist halt natürlich einfach das Buch zu lesen, ne? Aber das kann man ja auch, wie gesagt, nur, habe ich jetzt schon tausendmal, aber kann ich nur jedem sehr empfehlen, das mal zu machen, weil es auch einfach schön geschrieben ist, ist nicht zu lang, ist jetzt auch nicht trocken oder ganz halt nur depressiv, deprimierend oder so, sondern einfach ein schön geschriebenes Buch, trotzdem mit Inhalten, die einen ziemlich in die Magengrube treffen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Chris, was war so dein Highlight des Jahres insgesamt, bevor wir dann gleich zum Schluss kommen?
Ich habe tatsächlich noch drei Filme, die ich gerne erwähnen würde, aber zwei auch gerne nur kurz. Und zwar einmal zwei Filme, die tatsächlich eigentlich den internationalen Release schon 2021 hatten, aber erst letztes Jahr in Deutschland rausgekommen sind. Das ist einmal Licorice Pizza, der neue Film von Paul Thomas Anderson.
Ah ja.
Den man zum Beispiel von There Will Be Blood kennt, ist ja auch, glaube ich, Kai einer deiner All-Time-Favorites.
Ja, ne? Zweifelsohne. Auf jeden Fall könnte ich auch mal wieder schauen, wo du es gerade sagst.
Aber auch Boogie Nights ist von ihm zum Beispiel ja recht bekannt oder Magnolia. Und die sind auch alle zu empfehlen und Licorice Pizza schließt sich da meiner Ansicht nach an. Ist eine Komödie, die in den USA der 70er Jahre spielt und eigentlich von einem 15-jährigen Jungen handelt, der irgendwie ein Kleinunternehmer ist. Also so ein bisschen versucht, jetzt nicht den American Dream zu verfolgen, sondern ja, einfach immer verrückte Ideen hat und irgendwie so ein bisschen so ein Lebemann ist, obwohl er eben halt erst 15 Jahre alt ist. Und einem Mädel, das 25 Jahre alt ist und so ein bisschen, ja, ich werde jetzt nicht sagen, verloren im Leben wirkt. Sie ist jetzt nicht irgendwie traurig oder so, aber sie hat noch nicht unbedingt das gefunden, was sie so im Leben tun will. Und das ist eine ganz, ganz süße Geschichte. Und die beiden erleben halt so das eine oder andere lustige Abenteuer miteinander. Und das ist einfach ein Wohlfühlfilm, der mir sehr gut gefallen hat. Also da auf jeden Fall eine Empfehlung. Als zweites habe ich genau das Gegenteil. Ein Film, der einen einfach nur komplett runterzieht, und zwar der neue Film von Gaspar Noé, den man vielleicht von Irreversibel zum Beispiel kennt. Oder
Enter the Void.
Enter the Void, exakt. Also der wirklich komplett Filme macht, die sehr nihilistisch sind. Und das ist auch sein neuer Film mit dem Namen Vortex, der ein Ehepaar zeigt, die so um die 80 Jahre alt rum sind, und sie ist dement. Also man ist sich nicht so sicher, in welchem Stadium der Demenz sie sich befindet. Da möchte ich mir jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Jedenfalls, sie ist dement und er ist jetzt auch noch mal ein bisschen kränkelnd. Aber er will eigentlich noch, er hat noch Ziele im Leben, er will eigentlich noch ein Buch veröffentlichen. Und ja, man begleitet sie so ein bisschen durch den Alltag. Und das Besondere am Film ist, dass der einen Splitscreen benutzt. Das heißt, die liegen am Anfang in einer der ersten Szenen nebeneinander im Bett. Mhm. Und irgendwann fällt dann so ein schwarzer Punkt runter. Man denkt sich, okay, was ist das jetzt? Und dann ist der ganze Film aufgeteilt in zwei Bildschirme. In dem einen sieht man, was er macht, in dem anderen sieht man, was sie macht.
Okay, das klingt ja sehr ungewöhnlich und sehr interessant erstmal.
Ja, wie immer bei Gaspar Noé, der sehr viele spannende Kniffe immer in seine Filme mit reinbringt. Und hier wirkt das hundertprozentig, weil alleine, wenn du siehst, was jetzt ein dementer Mensch, der natürlich nichts dafür kann, macht, wird das noch mal mehr ein Schlag in die Magengrube, wenn man sieht, was parallel die andere Person macht, die eigentlich ganz anders reagieren würde, wenn sie das wüsste. Ne? Mhm. Falls ihr mir da folgen könnt. Ja. Also der Film ist sehr gut. Kann ich empfehlen. Ist nicht so krass im Sinne von, also er hat keine krassen Bilder, keine expliziten Bilder, keine explizite Gewalt oder so, die er zeigt, sondern ist einfach ein psychologisch zermürbender Film, würde ich mal sagen.
Ja, interessant in jedem Fall. Danke für die Empfehlung. Das klingt klingt auf jeden Fall spannend.
Aber ich komme zum Ende nochmal zu meinem Nummer 1 Highlight des Jahres. Mhm. Es ist natürlich Everything Everywhere All at Once.
Natürlich.
Über den ich ja hier auch das ein oder andere Mal schon mal ein Wort verloren habe, glaube ich, oder?
Ja, ich meine schon, aber bring uns noch mal kurz ins Bild, bitte.
Also, es ist ein, deswegen hatte ich ja auch gerade bei Dr. Strange gesagt, dass es schon traurig ist, was der aus der Idee macht, denn es ist ein Multiversumsfilm. Es geht eigentlich um einen, aus China in die USA emigriertes Ehepaar, die so Mitte 50 beide sind und eine Tochter im jugendlichen Alter haben, die lesbisch ist. Und jedenfalls kommt dann der Großvater zu Besuch und es ist alles so ein bisschen, die Beziehung zwischen Mutter und Tochter ist ein bisschen aufgeladen, sie kann das alles nicht so verstehen und so ein bisschen in ihrer Generationsbubble gefangen. Und ja, vieles geht so ein bisschen vor die Hunde. Sie verstehen auch dieses Steuersystem in USA nicht so ganz. Deswegen haben sie eben einen Termin bei der Frau, bei der Steuerfahnderin, sage ich jetzt mal, die ein paar Fragen hat zu ihrer Steuererklärung. Mhm. Ja, und auf einmal geht es dann los, dass ihr Ehemann, großartig gespielt von Ke Huy Quan, das ist der kleine Junge aus Indiana Jones,
Short Round.
Genau, der seit 36 Jahren in keinem Film mehr mitgespielt hat.
Krank.
Und hier einfach wieder da ist. Und dieser Film hat mich so oft zum Weinen gebracht.
Heftig.
Ich habe den dreimal im Kino gesehen. Es ist unglaublich. Ich wollte aber nochmal eben darauf eingehen, was da passiert. Der sagt ihr, es gibt das Multiversum ist gefährdet. Und du bist die Einzige, die große Bedrohung praktisch aufhalten kann. Und wenn wenn du das nicht tust, dann zerfällt das Multiversum und alle existierenden Realitäten verschwinden. So kann man zusammenfassen. Und dann passiert einfach ein Film, den man gesehen haben muss. Also da kann ich jetzt auch nicht weiter beschreiben, was da noch passiert. Ein Film, der an Kreativität nicht zu übertreffen ist. Ein Film, den man sich immer wieder angucken kann. Ich habe ihn dreimal im Kino gesehen. Ich habe noch nie einen Film dreimal im Kino gesehen. Und ich habe ihn mir trotzdem noch mal auf Blu-ray geholt. Ich werde ihn mir auch noch 20 Mal ansehen. Der hat von mir 10 von 10 Punkten bekommen. Beim zweiten Watch. Und ja, für mich so der kreativste Film seit Jahren und auch der beste seit Jahren.
Ja, finde das sehr gut. Gucken, wann der auf die Streaming-Portale kommt, ne?
Ja, das weiß ich nicht. Das könnte noch ein bisschen dauern, aber irgendwann wird es sowas sein. Und ansonsten, ja, vielleicht catcht man den ja noch irgendwo im Kino oder ich würde auch den Kauf der Blu-ray dort empfehlen, aber es gibt auch Leute, die den overrated finden natürlich, den der Humor nicht so zusagt, der hat halt ja auch einen sehr speziellen Humor, ja sicher, er hat so ein bisschen, ich will nicht sagen Rick and Morty Humor, aber ein bisschen erinnert es daran, von daher, ja, aber für mich hat er einfach, macht er alles richtig und funktioniert perfekt, ja, also das ist auf jeden Fall mein Lieblingsfilm und mein Highlight 2022.
Ja, wunderbar. Dann ist ja doch dieses Jahr einiges passiert, was wir hoffentlich jetzt einigermaßen
ja, auf jeden
aufgearbeitet
Fall.
Haben.
Ja, es ist einiges zur Sprache gekommen. Danke dir auf jeden Fall, Chris, für diese Filme, die wir jetzt nicht auf dem Schirm hatten. Ja, es klingt alles sehr spannend, ja.
Ja, dann bleibt zu fragen, gibt's was, worauf ihr euch 2023 besonders freut?
Filmmäßig, glaube ich, ist mir nichts besonders aufgefallen. Außer der Trailer zu Oppenheimer, war das der?
Ja.
Der hat sehr neugierig gemacht.
Ja, das stimmt. Das ist auch für mich ein Highlight, auf das ich mich sehr freue, in jedem Fall, ja.
Ja, der neue Christopher Nolan-Film, auf den freue ich mich, glaube ich, auch am meisten. Es kommt natürlich Dune Part 2. Auf den freut Mauritz sich sicherlich richtig.
Ja, das wird auch wieder spannend, die Aufnahme. Da ging ja
Don't make me talk about Dune.
Da ging ja unsere Meinung sehr auseinander in der Folge. Könnt ihr euch ja nochmal anhören bei der Gelegenheit. Ja, interessant. Aber da freue ich mich auch drauf.
Und natürlich der Barbie-Film, der einen sehr interessanten Trailer hatte.
Ja.
Mal gucken, was das wird. Wird auf jeden Fall wieder ein spannendes Jahr, denke ich. Filmisch. Und Indiana Jones 5 kommt übrigens ja auch noch.
Oh ja, das ist auch was mich zumindest neugierig macht.
Ja, mal sehen. Dann würde ich sagen, hat mich gefreut, dass wir heute in vollständiger Anzahl hier waren, in der Stammbesetzung. Und ich freue mich auf weitere Pläusche mit euch in den nächsten Monaten. Und auf ein tolles 2023.
Ja, herzlichen Dank. Dem schließe ich mich an. Und ich bin gespannt, was es so erwartet in diesem Jahr. Und bin mir sicher, wir werden noch ein paar interessante Folgen aufnehmen. Zusammen.
Das glaube ich auch.
Ganz sicher, ja. Ja, dann macht's gut. Einen tollen Start in 2023 weiterhin. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye.
Lichtspielhaus. Dem Filmpodcast.
Bis dann.